Herzlich willkommen zum Börse-N-Podcast – Nachhaltige Geldanlage leicht gemacht. Wir informieren dich rund ums Thema nachhaltige Geldanlage, von grünen Aktien über Fonds und ETFs mit Nachhaltigkeitsanspruch bis hin zu alternativen Anlageformen. Interviews mit Finanz- und Börsenprofis sowie spannende Gespräche mit NachhaltigkeitsexpertInnen geben dir Einblick in die Welt grüner Geldanlage. Viel Freude jetzt mit einer weiteren Folge des Börse-N-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Börse-N-Podcast, lieber Herr Geitmann.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Grüße Sie, hallo. Heute wollen wir tatsächlich mal der Brennstoffzelle so ein bisschen auf den Zahn fühlen und Ihr Magazin vorstellen. Sie sind Gründer und Inhaber des Hydro-Guide-Verlags, Fachjournalist und Maschinenbauingenieur. Erzählen Sie uns doch mal kurz etwas über sich persönlich und Ihren beruflichen Werdegang.
Ja, gerne. Also ich bin vor mittlerweile 23 Jahren zu dem Thema gekommen. Ich habe Maschinenbau an der TU Berlin studiert und habe dann im Rahmen einer Studienarbeit mich dem Thema Wasserstoff als Kraftstoff für Fahrzeugantriebe gewidmet. Daraus ist dann später mein erstes Buch zu diesem Thema geworden und später habe ich dann eben einen eigenen Verlag gegründet, den Hydro-Guide Verlag, und hatte die Möglichkeit, eine schon bestehende Zeitschrift, die damals noch unter dem Titel H2 Tech lief, die konnte ich dann übernehmen und habe daraus die Zeitschrift H2 gemacht, das Magazin für Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das jetzt mittlerweile auch in Englisch vorliegt. Von daher beobachte ich eben den gesamten Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich jetzt schon die gesamte Zeit über und versuche eben mit der Zeitschrift darzustellen, wie der aktuelle Stand ist, wo die Entwicklung hingehen könnte, was momentan entwickelt wird. Und da sind wir jetzt mittlerweile in einer sehr spannenden Zeit angekommen. Jahrelang wurde nur entwickelt und geforscht und jetzt passiert da gerade sehr viel auf politischer Ebene. Eine ganz spannende Entwicklung, wie ich finde.
Kann man so sagen, Sie haben letztendlich fast 20 Jahre darauf gewartet, oder auf den Moment jetzt?
Ja, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal gedacht, dass es so weit wäre, weil dann irgendwelche Ankündigungen von Automobilherstellern kamen, dass Brennstoffzellenautos produziert werden sollten oder dass die marktreif seien. Aber diese Hypes, die sind dann meist wirkungslos verpufft. Die Ankündigungen haben dann nicht gefruchtet, weil obwohl viel Fördergeld in diesen Bereich geflossen ist, haben die insbesondere die deutschen Industrieunternehmen dann doch nicht geliefert. Da kann man drüber spekulieren, ob sie nicht wollten, nicht konnten, was da wirklich die Gründe für gewesen sind. Aber die letzten Jahre ist da also vornehmlich geforscht und entwickelt worden. Einige Unternehmen sind auch auf der Strecke geblieben. Das habe ich die ganze Zeit über beobachtet. Dieses Mal bin ich aber davon überzeugt, dass es da jetzt kein Zurück mehr gibt. Jetzt hat die Politik das Thema aufgegriffen, und zwar die bundesdeutsche und die europäische Politik. Und die Rahmenbedingungen sind jetzt tatsächlich ja auch andere, sodass es da auf jeden Fall jetzt mit deutlich größerer Geschwindigkeit weitergehen wird.
Man kann schon so sagen, dass Sie mit dem H2-Magazin eigentlich das einzige Fachmagazin in dem Bereich sind, oder? In Deutschland.
Das kann man so sagen. Die letzten Jahre gab es da nichts anderes, weltweit nicht. Es gibt da noch in dem hochwissenschaftlichen Bereich ein bisschen was anderes, aber in dem Bereich, in dem ich mich tummel, also populärwissenschaftlich, also wissenschaftlich bis allgemeinverständlich, da versuche ich möglichst alles abzudecken, sodass da auch der Privatmensch sich eine Meinung bilden kann über dieses Thema, das aber auch die Wissenschaftler dort ihre Entwicklung präsentieren können und gegenseitig sich informieren können, wie da der aktuelle Stand ist. Und da gibt es in der Tat nichts Vergleichbares, aber da bin ich, gehe ich mal davon aus, dass sich da auch etwas tun wird in nächster Zeit. Aber da bin ich mal gespannt und bin da relativ entspannt, weil ich mich da eigentlich ganz gut aufgestellt fühle.
Sie haben ja tatsächlich auch so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, von Ihrem Maschinenbaustudium dann sich nochmal weitergebildet als Fachjournalist. Also dass Sie im Prinzip die in Anführungszeichen trockene Materie letztendlich auch den ja, den Normalus so ein bisschen näher bringen können. Ich stelle mir tatsächlich noch so ein bisschen die Frage, Sie haben 1997 oder seit 1997 beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Wie kamen Sie zu dem Thema selbst? Also ist das jetzt nur durch das Maschinenbaustudium gekommen oder hatten Sie einfach auch schon privat da irgendwie ein Interesse für? Wie kam es dazu?
Ja, das war ganz konkret damals die Studienarbeit, die ich schreiben sollte in der Fachrichtung Verbrennungskraftmaschinen. Da wäre das normalerweise so gewesen, dass man sich da einen Hubkolbenmotor vornimmt und den einfach mal komplett durchrechnet und da dann eine Studienarbeit drüber schreibt. Das haben also auch schon tausende andere Studenten vor mir gemacht. Und da habe ich gesagt, nee, ich will nicht einfach eine größere, tollere, bessere Maschine bauen, die so eigentlich schon mehrfach gebaut worden ist, sondern ich möchte was anderes, was Sinnvolleres machen. Und da bin ich selber eben auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle gestoßen und habe mir selber dann eben einen Professor gesucht oder dieses Thema gesucht und habe den Professor gefragt, ja, kann ich darüber schreiben? Meinte er, ja, wenn du möchtest, mach das gerne. Also, weil ich damals so fasziniert davon war, dass eben Wasserstoff als Energiespeicher genutzt werden kann, und dass eben hinten wirklich einfach nur Wasserdampf rauskommt, weil das ja eben mit der Brennstoffzelle eben sehr effizient alles möglich ist und sauber. Und gerade vor über 20 Jahren war ja die Thematik da auch schon sehr präsent mit Umweltproblematik und alles, was dazu gehört. Und da dachte ich, ja, wieso wird da nicht längst schon was gemacht? Und das fand ich damals so faszinierend, dass ich mir das Thema gesucht habe, mich da eingearbeitet habe und seitdem auch nicht wieder davon losgekommen bin.
Jetzt nehme ich persönlich das ganze Thema so wahr. Also ich beschäftige mich jetzt mit Börse N im Prinzip jetzt seit einem knappen Jahr mit dem Thema Wasserstoff und Aktien, in dem Kontext halt auch mit dem Börsenexperten Sven Jösting. Und auch im Austausch mit Sven stelle ich immer wieder fest, dass doch die Allgemeinheit relativ wenig Ahnung von ja von dem Thema selbst hat. Können Sie vielleicht noch mal einen kurzen Exkurs machen, wo Sie noch mal kurz erklären, was ist eigentlich die Brennstoffzelle und wie wird sie hergestellt?
Ja, also eine Brennstoffzelle ist ein Energiewandler. Die einfachste Variante ist da die sogenannte PEM-Brennstoffzelle, die Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle, die bei Umgebungstemperaturen arbeitet, also ungefähr so bis 80 Grad Celsius. Und die funktioniert folgendermaßen: Da wird auf der einen Seite Wasserstoff zugeführt, als Kraftstoff sozusagen. Und auf der anderen Seite wird Sauerstoff zugeführt. Der Sauerstoff ist ja in der Luft ohnehin enthalten. Das heißt, da braucht man keinen extra Sauerstofftank, sondern dann nimmt man einfach die Umgebungsluft. Und in der Brennstoffzelle findet dann eine sogenannte kalte Verbrennung statt. Das heißt, die Wasserstoffmoleküle und die Sauerstoffmoleküle reagieren miteinander. Und es entsteht einfach Wasserdampf und Strom und Wärme. Und das ist letzten Endes die Umkehrreaktion zur Elektrolyse. Bei der Elektrolyse hat man Wasser vorliegen, leitet dort Strom durch und die elektrische Energie bewirkt also, dass dann eben aus H2O H2 und O2 wird. Also Wasser wird gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff und in der Brennstoffzelle wird das wieder umgekehrt. Also letzten Endes ist Elektrolyse und Brennstoffzelle sind das zwei Umkehrreaktionen zueinander und das ist eben das gesamte Prinzip, wie jetzt eben die Sektorenkopplung, die Energiewende, wie jetzt eben das Energieversorgungssystem eben umgestellt werden könnte. Die Idee ist eben, dass mit Hilfe von erneuerbaren Energien, also mit Hilfe von Solaranlagen und Windkraftanlagen, dass da eben Strom erzeugt wird, also sauberer Strom, Ökostrom, wenn man so will, und dass dieser Strom eben genutzt wird, um Wasserstoff zu erzeugen. Und dann ist Wasserstoff eben nur der Energiespeicher. Wasserstoff liegt so in der Umgebung normalerweise nicht vor, also nicht in elementarer Form, sondern meistens nur gebunden an andere Moleküle. Und wenn also mit Hilfe von Ökostrom aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt worden ist, dann ist eben der Wasserstoff der Energiespeicher, der dann transportiert werden kann, der ge gespeichert und transportiert werden kann, sodass dann eben auch der Wärmesektor, der Verkehrssektor, dass eben die Industrie mit Ökostrom versorgt werden kann. Und da eben Autos nicht direkt mit Solarenergie versorgt werden können, sondern man muss das dann ja eben irgendwie immer speichern, entweder im Akku oder wie auch immer, bietet sich das eben an, dass man da Wasserstoff nimmt, insbesondere für Nutzfahrzeuge oder auch für Schiffe, für Schienenfahrzeuge, für den Luftfahrtsektor. Da ist dann eben Wasserstoff einfach nur der Energiespeicher, der eben den Ökostrom transportabel macht. Und die Brennstoffzelle, die kann dann da eben ein relativ effizienter Energiewandler sein, eben ein Wirkungsgrad, der sehr viel höher ist eben als beim Verbrennungsmotor, so dass dann eben die Brennstoffzelle in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann. Und da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge sehen.
Und diese Transformation bzw. Speicherung nennt man auch Power-to-X, oder?
Ja, Power-to-X, das ist dann nochmal wieder ein bisschen was anderes. Also man kann eben aus dem Ökostrom letzten Endes alles Mögliche machen. Man kann, einige nennen das dann Power-to-H, also Power-to-Hydrogen, wenn Wasserstoff draus gemacht wird. Man kann aber eben auch den Wasserstoff dann weiter methanisieren, um dann eben synthetisches Methan draus zu machen, also eine Kohlenwasserstoffverbindung. Man kann flüssige Kraftstoffe letzten Endes nachher draus machen. Diese Power-to-X bietet sich eben auch an, um letzten Endes in diesem Prozess alles Mögliche herstellen zu können. Das X steht dann eben für ein beliebiges Endprodukt. Aber der Ausgang ist eben immer, oder der Anfang ist immer da, dass wir wirklich Solar- und Windenergie nehmen oder allgemein gesprochen erneuerbare Energien, dass wir per Elektrolyse Wasserstoff herstellen, sodass wir da auf diese Art und Weise eben wegkommen von der fossilen Energiewirtschaft, also weg von den Kohlenwasserstoffen, sondern dann eben wirklich Wasserstoff nehmen. Auf diese Art und Weise sparen wir uns eben alle Kohlenstoffemissionen. Wir haben kein Kohlenmonoxid, kein Kohlendioxid, kein CO, kein CO2, keine Kohlenwasserstoffe, die da emittiert werden, sondern auf diese Art und Weise können wir eben die gesamte Energieversorgung eben sehr viel sauberer gestalten, als sie bisher gewesen ist.
Sie haben eben gerade schon den Wirkungsgrad von Wasserstoff angesprochen. Darüber gibt es ja auch etliche unterschiedliche Meinungen. Sie sagten auch, dass der Wirkungsgrad größer ist als beim Verbrenner. Ist das tatsächlich so?
Das ist tatsächlich so, wenn man sich die reinen Energiewandler anguckt. Die Brennstoffzelle hat eben Wirkungsgrad, sage ich mal pauschal, von 50%. Wenn Sie jetzt sagen, der Wirkungsgrad von Wasserstoff, man muss sich immer genau angucken, worum geht es? Weil diese ganze Wirkungsgraddebatte ist ein bisschen schwierig, weil es immer davon abhängt, was wird miteinander verglichen. Wenn ich mir also die Elektrolyse angucke, das ist das, was Sie gesagt hatten, der Wirkungsgrad von Wasserstoff. Die Elektrolyse oder ein Elektrolyseur hat in der Regel heutzutage ungefähr einen Wirkungsgrad von 70%. Meiner Meinung nach ist es so, dass die Wirkungsgraddebatte überbewertet wird. Das heißt, es wird immer noch alles aus Effizienzsicht betrachtet, obwohl es meiner Meinung nach mittlerweile sekundär ist, wie der Wirkungsgrad ist, wenn ich zum Beispiel erneuerbare Energien heranziehe und wenn wir wissen, dass Solarenergie in ausreichendem Maße vorhanden ist. Es kommt nur darauf an, dass wir die Solarenergie ernten. Auch Windkraft ist reichlich da. Wir brauchen natürlich noch ein paar mehr Windräder, wir brauchen mehr Solarenergie, mehr Photovoltaikflächen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Bioenergie, Wasserkraft. Da wird also noch viel notwendig sein. Wenn wir aber ausreichend erneuerbare Energien haben, dann ist nachher die nachfolgende Energieumwandlungskette, wie da der Wirkungsgrad ist, nicht mehr so von Bedeutung. Natürlich ist es so, dass es sehr effizient ist, ein Elektroauto zu betreiben, weil ein Elektromotor einen hohen Wirkungsgrad hat, eine Batterie hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Das heißt, es ist total sinnvoll, Solarstrom zu nehmen, den Solarstrom in einen Akku zu speichern und damit ein Auto anzutreiben. Das ist für die Stadt die perfekte Fortbewegungsmöglichkeit, sehr effizient. Aber für die Bereiche, in denen zum Beispiel im Nutzfahrzeugbereich schwere Lasten transportiert werden müssen, da wird es eben schwierig, das mit einem Batteriefahrzeug zu machen, mit einem batteriebetriebenen LKW, weil der Akku eben schon derart schwer ist, dass in einem LKW dann nur noch Klopapierrollen transportiert werden können, aber keine Stahlträger mehr. Und von daher kommt da dann eben zum Beispiel Wasserstoff und die Brennstoffzelle als Energiewandler in Betracht. Das heißt, nochmal darauf zurückzukommen auf Ihre Frage, die Brennstoffzelle ist ein relativ effizienter Energiewandler, sehr viel effizienter als der Verbrennungsmotor. Wenn ich mir also einen heutigen Benzin- oder Dieselauto angucke, dann hat das Auto, wenn es an der Ampel steht, einen Wirkungsgrad von null. Der Motor läuft, es bewegt sich aber nicht, außer vielleicht, dass das Radio läuft und die Heizung vielleicht in Betrieb ist. Also dann hätte man einen Wirkungsgrad von 0,01 oder sowas. Im Schnitt hat ein Auto dann einen Wirkungsgrad vielleicht von 18% oder hat dann eben der Verbrennungsmotor einen Wirkungsgrad von 18%. Das ist eben auch nicht besonders effizient. Also von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir elektrifizieren, dass wir in Richtung Elektromobilität gehen, und dann müssen wir je nach Anwendung gucken, was ist da am sinnvollsten. Wollen wir batteriebetriebene Fahrzeuge? In Städten macht das durchaus Sinn, da in kleinen Stadtflitzern eben reine Batteriefahrzeuge einzusetzen. In großen Fahrzeugen, in Schiffen, im Flugverkehr und so weiter. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, und von daher sollte man da ein bisschen technologieoffen sein.
Auf die Anwendungsgebiete der Brennstoffzelle komme ich später noch zu sprechen. Jetzt tut es prinzipiell erstmal gut, mit einem Experten wie Ihnen zu sprechen, weil eben, glaube ich, auch viele Kleinanleger, und da geht es ja bei Börse N eben darum, es sind eben Leute, die wollen ihr Geld nachhaltig anlegen und fragen sich jetzt im Prinzip, welche Möglichkeiten gibt's. Und da sind eben Wasserstoffaktien eine Möglichkeit. Und ich nehme das so wahr, dass eben da noch ein großer Wissensmangel eben vorherrscht. Von daher auch nochmal die Frage, wie bewerten Sie die Entwicklung des Themas Wasserstoff von, sagen wir mal, 1997 bis heute? Also wie hat sich das jetzt wirklich in den letzten Jahrzehnten entwickelt, und wahrscheinlich die größte Entwicklung, wie Sie ja schon sagten, ist jetzt wirklich in den letzten Monaten, hat die stattgefunden?
Also die Technik, die ist schon seit ein paar Jahren marktreif. Allerdings waren die politischen Rahmenbedingungen nicht so, dass die Vermarktung schon hätte stattfinden können, weil die Unternehmen das Risiko gescheut haben, da tatsächlich in diese Richtung zu gehen. Beziehungsweise haben die meisten Unternehmen ja ein funktionierendes Geschäftsmodell gehabt und von daher kein Interesse verspürt, da jetzt etwas Neues, was anderes zu machen. Jetzt haben wir aber in Deutschland seit diesem Sommer eben die nationale Wasserstoffstrategie. Wir haben jetzt auch europaweit den Green Deal, auch mit einer europaweiten Wasserstoffstrategie. Das heißt, der Rahmen wird gerade so gesetzt, dass die Industrie Planungssicherheit bekommt. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Da wurden eben vor 20 Jahren auch die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt, sodass die Industrie dann wusste, okay, wir können in dem Bereich investieren und wissen, auf was für ein Risiko wir uns einlassen. Und an dem Punkt sind wir jetzt, dass momentan viele Unternehmen jetzt eben merken, okay, so sind die Rahmenbedingungen, jetzt ist es sinnvoll, da was zu machen. Das verspüren eben auch die Anleger, das liest man täglich in den Medien, im Internet, wie da gerade das Interesse ist. Und das wird in den nächsten Jahren auch so weitergehen, ohne dass ich jetzt hier sagen kann, welches Unternehmen speziell davon jetzt profitieren wird oder was da jetzt welches auf der Strecke bleiben wird. Das ist dann ja das Spannende nachher, dass jeder selber rauskriegen muss. Aber insgesamt ist es so, dass die Technologie vorhanden ist. Es wird noch weiter entwickelt und geforscht. Aber jetzt sind wir eben an dem Punkt, dass da jetzt eben der Markt vor einem liegt. Und dass man jetzt gucken muss, wer ist der Early Bird, wer ist der Fast Follower, wer kann das eben am besten umsetzen.
Sie würden aber schon so weit gehen, dass Sie sagen, dass die Brennstoffzelle wirtschaftlich gesehen in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
Davon gehe ich aus, weil sie einfach sehr viel effizienter ist als alles, was wir vorher hatten. Und ja, in dem Sinne bin ich davon überzeugt, dass sich da sehr viel tun wird in den nächsten Jahren. Wenn ich mir da jetzt eben Meldungen durchlese, dass zum Beispiel Unternehmen wie Mahle oder ZF Friedrichshafen, klassische Automobilzulieferer, dass die sich eben aus der Verbrennungstechnologie eben zurückziehen und da ganz klar Richtung Elektromobilität gehen, dann heißt das eben nicht nur, dass die Richtung Batterie gehen, sondern da gibt es eben viele Unternehmen, die da auch eben die Brennstoffzelle auf dem Schirm haben. Und da muss man sich dann ein bisschen mit den Unternehmen beschäftigen. Wer steht eben für batteriebetriebene Elektromobilität und wer für Brennstoffzellen? Mhm. Wie sieht es da im Pkw-Bereich aus? Wie sieht es bei den Nutzfahrzeugen aus, also bei Lastern, bei Bussen? Aber da wird sich viel tun. Und man sieht ja schon daran, wenn einzelne Unternehmen da aus der konventionellen verbrennungsmotorischen Technologie aussteigen, dann ist da eben ein Ende in Sicht. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass da das Interesse an diesen neuen Technologien rapide zunehmen wird.
Mhm. Jetzt hatte ich es gerade gestern schon im Podcast mit Sven, haben wir auch schon diskutiert, wird es eine Koexistenz geben von Batterie und Brennstoffzelle? Und vor allen Dingen, was sind die Anwendungsgebiete? Also ich glaube, die wenigsten können sich heute schon eine Vorstellung davon machen, wann fahre ich mit meinem batteriebetriebenen Fahrzeug durch die Gegend, wann nehme ich eben das wasserstoffbetriebene Fahrzeug und was sind die typischen Anwendungsgebiete, die es so in den nächsten Jahren geben wird?
Also zunächst muss man feststellen, dass Brennstoffzellenfahrzeuge, dass die auch über einen Akku verfügen oder so. Da ist eine Batterie immer als elektrischer Zwischenspeicher auch mit eingebaut und da gibt es verschiedene Konzepte, wie groß dann eben der Akku ist. Aber generell würde ich sagen, im Pkw-Bereich, da macht die Brennstoffzelle in dem Moment Sinn, wo ich Fahrzeuge habe, die größer sind als ein SUV oder Limousine, also wirklich große, schwere Fahrzeuge, die lange Strecken zurücklegen wollen, sollen. Und bei denen eine schnelle Betankung sinnvoll ist, die viel Energie benötigen. Ansonsten kommt für die Brennstoffzelle am ehesten wirklich der Nutzfahrzeugbereich in Frage. Alles, was unterm SUV liegt, da ist wirklich die batteriebetriebene Elektromobilität sinnvoll. Was ich schon gesagt habe, eben der Stadtflitzer, aber eben auch Mittelklassewagen, die können wunderbar mit Batterie betrieben werden. Da gibt es eben Elektrofahrzeuge, die locker schon 300, 400, 500 und auch mehr Kilometer zurücklegen können. Und die Entwicklung geht da ja noch weiter. Also von daher wird dort eine Koexistenz vorhanden sein. Man selber wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie dann in seiner Familie ein Batterie- und ein Brennstoffzellenauto haben, sondern erstmal wird es so sein, dass man dann vielleicht ein Elektrofahrzeug als Zweitfahrzeug hat. Ohnehin stellt sich momentan im Pkw-Bereich nicht die Frage nach Brennstoffzellenfahrzeugen, weil es da ohnehin nur Toyota und Hyundai als Anbieter gibt, die jetzt erstmal die Produktionskapazitäten aufbauen. Das heißt, da sind noch ganz lange Lieferzeiten von 12 Monaten. Außerdem sind die Fahrzeuge noch sehr teuer, kosten teilweise über 70.000 Euro. Mit Förderung kann man denn da teilweise sogar 40% Rabatt kriegen, wenn man eine Kleinflotte, also wenn sich drei Leute zusammentun, dann hat man schon eine Kleinflotte, dann kriegt man 40% Förderung, ist aber natürlich immer noch teuer. Mhm. Von daher, wer jetzt schon wirklich sauber fahren möchte, der sollte ein Elektroauto kaufen, batteriebetrieben, der ist damit auf der sicheren Seite. Bis da wirklich Brennstoffzellenfahrzeuge hier in Deutschland im Pkw-Sektor bezahlbar und in guter Auswahl auch angeboten werden, das wird voraussichtlich noch dauern. Das wird sich im Laufe dieses Jahrzehnts zeigen, ob da vielleicht doch die ein oder anderen Hersteller sich drauf besinnen und sagen, ja, wir haben uns zwar mittelfristig schon vom Pkw-Bereich verabschiedet, aber jetzt kehren wir da doch wieder zurück, weil wir sehen, dass es Sinn macht. Da bin ich selber gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
Mhm. Woran liegt es, dass die deutschen Hersteller da eher zurückhaltend sind? Also BMW beispielsweise versucht ja seit Jahren im Prinzip in den Markt da reinzukommen, hatten glaube ich schon vor 10 oder 15 Jahren den Hydrogen 7, der auch auf den, also in Berlin zumindest auf vielen Straßen mal zu sehen war. Warum passiert da von den deutschen Herstellern so wenig?
Weil die nicht wollen. Der Hydrogen 7, das war eine Limousine mit Verbrennungsmotor, mit Wasserstoffverbrennungsmotor. Da hat BMW 7 oder 8 Generationen an Fa also Fahrzeuggenerationen entwickelt, die alle mit Verbrennungsmotor gebaut wurden, hat sich davon dann aber wieder verabschiedet, weil auch deren favorisierter Kraftstoff flüssiger Wasserstoff, weil der dann eben nicht mehr auf Akzeptanz gestoßen ist bei den anderen Herstellern. Da hat sich also in den letzten Jahren sehr viel getan. Es gab auch mal eine Zeit, in der Methanol-Brennstoffzellenfahrzeuge in Erwägung gezogen wurden. Mittlerweile hat man sich darauf verständigt, dass man eben 700 Bar Gas-Wasserstoff-Fahrzeuge eben nimmt. Aber in Deutschland ist es aus meiner Sicht eben so gewesen, dass insbesondere die Aktionäre gesagt haben, nee, uns ist die Dividende wichtiger als ein innovatives Fahrzeug. Um ein bisschen Marketing zu betreiben mit innovativen Fahrzeugen. Und dafür investieren wir da ein bisschen was, dann haben wir einen Fuß in der Tür und können sagen, ja, wir haben ein Brennstoffzellenfahrzeug in der Entwicklung, aber da war es von den deutschen Automobilisten nicht gewollt, da wirklich eben auch schon auf den Markt zu kommen. Also es gibt Aussagen von Entwicklungschefs deutscher Automobilunternehmen, die schon vor mehreren Jahren gesagt haben, die Technik ist marktreif. Aber es war nicht gewollt, die auch wirklich schon auf den Markt zu bringen, aus unterschiedlichen Gründen, weil nicht genug Tankstellen da waren, weil die Technik noch zu teuer war, wer weiß was. Wenn man gewollt hätte, hätte man das machen können. Es gibt andere Unternehmen, die eine andere Unternehmenskultur haben aus Amerika, die da sehr viel mutiger vorangehen. Die liefern dann eben auch gleich den Sprit kostenlos mit. Nicht den Sprit, sondern den Strom. Die haben dann eben ihre eigene Ladesäuleninfrastruktur mit aufgebaut. Da haben aber schon hiesige Firmenchefs damals gesagt, ja, wir können uns das hier bei unserer Unternehmensstruktur gar nicht leisten, so vorzugehen. Unsere Aktionäre wollen ihre Dividende und dementsprechend wird die Firmenpolitik auch gemacht. Ich bin selber mal gespannt, wie es da in Stuttgart in den nächsten Jahren weitergehen wird, jetzt mit dem neuen Firmenchef. Bei BMW haben Sie angesprochen, ist es so, die haben schon seit Jahren eine Kooperation mit Toyota. Das war so ein Deal, BMW liefert die Dieseltechnik, Toyota liefert die Brennstoffzellentechnik. Da passiert also durchaus was. Aber wann da wirklich Fahrzeuge und ob da Fahrzeuge auf den Markt kommen werden, auch bei BMW, ist die Frage. Da werden 2022, 2023 wird wahrscheinlich eine Kleinflotte kommen. Das sind dann wieder so ein paar hundert Fahrzeuge, die an ein paar Politiker vergeben werden. Ähnlich wird Audi das machen. Das sind aber keine Stückzahlen, das ist keine Serienfertigung im klassischen Sinne, sondern das sind Marketing-Gesichtspunkte, die da gemacht werden, die da bedient werden. Aber mehr ist da momentan nicht gewollt.
Ist da nicht auch wieder so ein bisschen die Gefahr, dass wir auch da wieder die Zeit verpennen, so wie wir es im Prinzip ja schon bei der Batterie getan haben, jetzt auch bei der Brennstoffzelle?
Ja, natürlich. Aber das ist der Branche bekannt und das ist auch den Firmenchefs bekannt. Da ist eben einfach die Frage, inwieweit die heutigen Firmenlenker nachhaltig denken. Denken die wirklich an eine Zeit in 3 oder 4 Jahren oder denken die nur ans nächste Quartal? Und ich versuche genau diese Thematik die letzten Jahre über immer wieder zu thematisieren. Also da kann jetzt keiner sagen, ja, da haben wir wieder was perfekt verpennt und das haben wir ja so nicht kommen sehen, sondern das ist allen bekannt. Aber die Entscheidungen, die wurden eben so gefällt, weil das auch von der Mehrheit der Aktionäre oder der Mehrheit der Vorstandsvertreter oder wie auch immer, von denen war das so gewollt. Soweit ich mitkriege, ist das teilweise schon ein heiß diskutiertes Thema, dass teilweise in einigen Unternehmen der Betriebsrat da schon drauf drängt, endlich mal die Elektrifizierung voranzutreiben. Aber wenn die Vorstandsebene das nicht möchte, dann kann auch der Betriebsrat da nichts machen. Also da muss man eben wirklich sehen, was ist da wirklich von den Vorständen gewollt. Und die, ja, ich kann es nur noch mal betonen, meiner Meinung nach orientieren die sich eben ganz klar an den Dividenden.
Bis da wahrscheinlich was im PKW-Bereich passiert, brauchst wahrscheinlich erstmal Skalierungseffekte, oder?
Was denn? Auf jeden Fall. Es wird versucht, diese Skalierungseffekte auf andere, über andere Wege zu erzeugen. Dass eben zum Beispiel jetzt über den Nutzfahrzeugbereich gegangen wird und dass auch stationäre Systeme angeboten werden. Das macht Hyundai zum Beispiel auch. Das heißt, die bauen ihr Brennstoffzellensystem auch in stationäre Systeme ein, so dass man dann einfach so eine quasi ein Aggregat von der Größe einer Kühltruhe irgendwo hinstellen kann. Da ist dann ein Brennstoffzellensystem drin, da stehen dann Wasserstoffgasflaschen daneben und dann hat man irgendwo auf der weiten Wiese auf diese Art und Weise eine saubere Energieversorgung. Gleichzeitig kann dadurch Hyundai dann eben mehr Systeme verkaufen, hat einen Skalierungseffekt, sodass die Systeme selber günstiger werden. Genau das gleiche System wird hier in Deutschland auch verfolgt von einigen Anbietern. Die Kosten müssten da auf jeden Fall runterkommen. Das heißt, wirklich rechnen tut sich das für die noch nicht. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass da viele Leute sagen, ja, mit SUVs verdienen wir Geld. Warum sollten wir Geld zum Fenster rausschmeißen? Fakt ist aber auch, dass asiatische Unternehmen sehr viel nachhaltiger denken und die sagen, wir wissen, dass wir mit der ersten und auch mit der zweiten Generation unserer Brennstoffzellenfahrzeuge draufzahlen werden. Das wissen wir, aber wir wissen auch, dass das gut angelegtes Geld ist und dass wir dann in der Zeit danach dann wirklich der Platzhirsch sind und auf Jahre hinweg nicht mehr einzuholen sind. Das ist eben einfach ein komplett anderes Firmenkonzept und das werden die nächsten Jahre zeigen, wer damit dann mehr Erfolg hat.
Wie sehen Sie denn das, wenn man jetzt die Brennstoffzelle in SUVs verbauen würde, ist das nicht so ein bisschen eine Absurdität, dass man eigentlich was nicht Nachhaltiges, weil viel zu groß und letztendlich stellt die Städte zu, ja, macht sowas Sinn, dass man eine Brennstoffzelle in SUVs reinpackt oder sagen Sie, das führt das ganze Thema ad absurdum?
Das sind zwei verschiedene Themen letzten Endes. Wenn wir weiter Individualverkehr wollen, dann ist das völlig okay. Wenn wir davon weg wollen, klar, dann gebe ich Ihnen recht, nee, große SUVs machen da überhaupt keinen Sinn. Man sollte ÖPNV weiter ausbauen, dann wäre das der bessere Weg. Aber der normale Verbraucher, der will Individualverkehr. Und ich habe gerade neulich einen Toyota Nexo zur Probe gefahren. Das ist eines dieser SUVs, ein verdammt großes Auto. Ich mag so eine großen Autos überhaupt nicht. Ich reg mich selber im Straßenverkehr drüber auf, wie breit die sind und wie viel Masse da transportiert wird. Energetisch betrachtet völliger Unsinn. Bei diesem Brennstoffzellenauto saß ich drin, bin hier einmal quer durch die Republik gefahren, leise, emissionsfrei, habe verschiedene Tankstellen ausprobiert, hat alles wunderbar geklappt. Und ich konnte keinen Nachteil erkennen, weil ich wusste, das ist grüner Strom, mit dem ich fahre. Das ist grüner Wasserstoff. Und ich weiß zwar auch, dass ich viel Masse mit mir rumgefahren habe, aber da hatte ich für mich die Zwischenbilanz gezogen, dass dass dann nichts gegen ein SUV gesagt werden kann. Außer, so wie Sie sagen, dass er viel Platz wegnimmt, und dass es nicht besonders effizient ist. Aber ich habe das vorhin schon bei der Wirkungsgraddebatte gesagt. Wenn ich weiß, dass Windstrom benutzt wurde für die Wasserstoffherstellung, und zwar dass Windstrom benutzt wurde, der ansonsten nicht genutzt worden wäre. Heutzutage werden ja Windkraftanlagen häufig abgeschaltet, weil das Stromnetz voll ist. Wenn ich jetzt aber eben einen Elektrolyseur hinstelle, und den Windstrom benutze zur Wasserstoffherstellung, dann habe ich also Windstrom genutzt, den ich sonst nicht genutzt hätte. Und mit dem Strom, den ich jetzt zusätzlich geerntet habe, betreibe ich mein Brennstoffzellenfahrzeug, dann ist das eine saubere Sache. Hinten kommt kein Dreck raus, sondern ganz im Gegenteil, der Nexo, der macht sogar die dreckige Stadtluft noch sauberer. Das heißt, hinten kommt sauberere Luft raus, als vorne bei dem reingeht. Ja. Und von daher spricht aus meiner Sicht in dem Moment nichts gegen einen Brennstoffzellen-SUV.
Mhm. Höchstwahrscheinlich muss man das ganze Thema, wenn man es vielleicht politisch betrachtet oder gesellschaftlich betrachtet, auch eher auf einer Metaebene diskutieren und sich die Frage stellen, wo wollen wir eigentlich vom Mobilitätsgedanken hin, ja, wie sieht Mobilität in Zukunft aus? Und wenn man sich die Frage stellt, dann muss man wahrscheinlich auch sich zumindest als Aktionär die Frage stellen, welche Daseinsberechtigung wird eben die Elektromobilität zukünftig haben. Ne? Also wenn es wirklich so sein sollte, dass wir in den Städten eben den Individualverkehr runterfahren, ja, und mehr ÖPNV haben, ja, dann haben wir am Ende auch mehr oder weniger Autos. Ne? Dann,
Genau. Also und da bin ich auf jeden Fall auf Ihrer Seite und würde das befürworten. Also von daher ist es sinnvoll, Brennstoffzellen jetzt möglichst schnell in vielen Bussen einzusetzen. Öffentlicher Nahverkehr, auch Züge mit Wasserstoff zu betreiben, damit wir weniger Individualverkehr haben, damit wir den ÖPNV weiter ausbauen können, und zwar den sauberen ÖPNV, und dass wir dann eben, wenn es sein muss, dann lieber kleine elektrische Stadtflitzer, dann eben nicht mit Brennstoffzelle, sondern dann mit Batterie betrieben, dass wir die dann eben einsetzen, so dass wir dann die Städte wirklich sauber kriegen. Das wäre ein gutes, nachhaltiges Konzept. Und das müsste dann aber eben erstmal auch Konsens in der Gesellschaft sein. Aber da habe ich das Gefühl, dass wir gerade in einem Entscheidungsfindungsprozess sind oder bei einem Prozess der Meinungsbildung, dass da eben immer mehr Leute verstehen, dass es nicht das Ziel sein kann, Autobahnen nach dreispurig dann auch noch vierspurig auszubauen, ganz viel Geld eben in den Individualverkehr zu stecken, sondern dass es da sinnvoller wäre, wirklich die Elektrifizierung auf der Schiene voranzutreiben, auch den Gütertransport wieder mehr auf die Schiene zu bringen und da eben zu elektrifizieren, um letzten Endes ein nachhaltiges Energieversorgungssystem und eine nachhaltige Mobilität gewährleisten zu können.
Haben Sie vielleicht auch noch einen Appell an die Wirtschaft? Was muss von Seiten der Wirtschaft passieren, damit das ganze Thema jetzt noch mehr Fahrt aufnimmt?
Also viele Bereiche der Wirtschaft, die sind da mittlerweile aufgewacht. Ich hatte gerade neulich eine Diskussion eben über die Stahlindustrie, auch Raffinerien, Zementwerke. Da gibt es viele Unternehmen, die sauberer werden wollen und müssen, auch viele Spediteure, die wollen sauberer werden, weil ihre Kunden danach fragen. Die Kunden sagen, hier, wir wollen, dass unsere Güter CO2-frei transportiert werden. Also da müssen aber noch mehr Wirtschaftsvertreter aufwachen und dann auch dementsprechend agieren. Und wenn jetzt eben die politischen Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt sind, dann ist eben die Industrie aufgefordert, dann eben auch wirklich dementsprechend zu handeln, also in neue Technologien zu investieren, in saubere Technologien zu investieren, da auch die Fachkräfte entsprechend auszubilden und da nicht länger eben an der alten Technologie festzuhalten. Meiner Meinung nach ist da eben ein ganz wichtiges Thema, dass wir nicht versuchen sollten, da jetzt auf Teufel komm raus irgendwie noch die Verbrennungstechnologie paar Jahre länger betreiben zu können. Und da sind wir dann beim Thema synthetische Kraftstoffe. Ob man da jetzt also eben versuchen sollte, mit Hilfe von Wasserstoff einfach nur ein bisschen die bestehenden Kraftstoffe ein bisschen sauberer zu machen. Und das ist dann aber, das hätte eben zur Folge, dass man da einfach nur die Lebensdauer einer alten Technologie verlängert. Sinnvoller wäre es da meiner Meinung nach, wenn die Industrie da wirklich jetzt komplett den Schwenk macht Richtung neue, nachhaltige Technologie und nicht noch irgendwie versucht, über blauen oder türkisfarbenen Wasserstoff die Lebensdauer alter Technologien am Leben zu verlängern, sondern wenn Sie danach fragen, was die Industrie tun sollte, dann sollte die jetzt eben die Zeichen der Zeit erkennen und wirklich den kompletten Wandel durchführen und da wirklich 100% auf Grün setzen.
Was finden Sie jetzt so aktuell das spannendste Thema im Bereich der Brennstoffzelle?
Da sehe ich tatsächlich den Nutzfahrzeug, den Lastwagenbereich, LKW-Bereich als den spannendsten Bereich, weil es da eben auch aus den USA ein ganz spannendes Unternehmen gibt, die auch hier in Deutschland produzieren wollen. Hatte ich vorhin schon gesagt, dass auch hier in Europa diverse Unternehmen sind, die da viel tun wollen. Und da kann es sein, dass da eben über den Wettbewerb sehr schnell was passiert. Der Handlungsdruck ist auf jeden Fall da, weil eben auch die Nutzfahrzeugbranche da CO2-Auflagen zu erfüllen hat. Da bin ich gespannt, wirklich was für Fahrzeuge, was für Anbieter da auf den Markt kommen werden. Das ist für mich der momentan der spannendste Bereich.
Würden Sie denn Kleinanlegern oder generell Aktionären, die jetzt in Wasserstoffaktien investieren wollen, würden Sie den Mut machen und sagen, jawohl, investiert mal ruhig und was würden Sie sagen, wo steht die Brennstoffzelle in 5 Jahren?
Also ich werde da sicherlich keine Aktienempfehlungen oder börsliche Empfehlungen rausgeben. Ich habe selber keinerlei Aktien. Okay. Ich habe vor über 20 Jahren kurzzeitig mal drüber nachgedacht, in Ballard zu investieren. Habe es aber bleiben lassen, weil ich ein Problem damit habe, wenn auf der einen Seite Gewinne gemacht werden, dann bedeutet das ja auch immer, dass auf der anderen Seite irgendjemand Verlust gemacht hat. Mhm. Und mein Weg ist es also nicht, da jetzt über Aktien zu gehen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass der Brennstoffzellensektor ein hohes Potenzial hat. Und ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass der in 5 Jahren wieder komplett verschwunden sein wird, sondern ich rechne da mit einem exponentiellen Wachstum.
Okay. Jetzt lassen Sie uns zum Ende des Podcasts nochmal auf Ihr Magazin kommen, das H2-Magazin. Können Sie vielleicht nochmal kurz einen Ausblick geben, was ist das Magazin eigentlich, wer liest es und wer sollte es lesen?
Ja. Also die Zeitschrift H2, das ist das Magazin für Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das erscheint 4-mal im Jahr als Printexemplar, ist auch digital erhältlich. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, ist es das einzige Magazin hier in Deutschland auf dem Markt. Von daher versuche ich ganz bewusst, die komplette Leserschaft auch abzuholen. Das heißt, bei den Berichten achte ich darauf, dass alles gut verständlich ist, auch für den Laien verständlich, aber eben auch für den Wissenschaftler interessant. Und da können sich also sowohl Kleinanleger einen Eindruck verschaffen, welche Unternehmen momentan auf dem Markt sind, wer in welchem Bereich gerade aktiv ist. Der Sven Jösting, der schreibt auch in jedem Heft eben einen längeren Beitrag eben über Aktien, über börsennotierte Unternehmen, wie die Entwicklung bei denen erfolgt ist. Und natürlich richtet sich das Magazin eben auch an Ingenieure, Fachkräfte, Wissenschaftler, Entscheidungsträger, Politiker, die in dem Bereich einfach sich weiterbilden wollen, die da eben wissen wollen, wo es hingeht und wie der aktuelle Stand ist. Es können jederzeit direkt hier bei mir oder über das Internet kostenlose Probeexemplare angefordert werden. Die schicke ich dann ohne Probleme jederzeit gerne raus. Also wer da Interesse hat, darf sich jederzeit gerne melden.
Ja. Wo kann man das Magazin ansonsten erwerben und was kostet es?
Ein Einzelexemplar kostet 8 €. Im Abo 4 Exemplare im Jahr kosten inklusive Versand 37 €. Können in einer ganz normalen Buchhandlung bestellt werden. In einigen Bahnhofsbuchhandlungen ist es zu bekommen. Ansonsten ganz einfach im Internet unter www.h2.info kann es ganz einfach bestellt werden oder einfach eine E-Mail an mich. Dann schicke ich da umgehend Exemplare raus.
Okay, und gibt es Studentenrabatte oder Seniorenrabatte oder sowas?
Ja, sowohl Studenten als auch Senioren kriegen 50% Rabatt oder auch Mitglieder von einigen Verbänden kriegen 15% Rabatt, Buchhandlungen kriegen auch ein bisschen Rabatt. Da ist an die besonders gedacht worden.
Wunderbar. Haben Sie noch andere Tipps, was man jetzt machen kann, wenn man sich mit dem Thema mehr beschäftigen will? Gibt es irgendwelche Bücher, die Sie empfehlen wollen, Veranstaltungen etc.?
Also für den internationalen Sektor, wie gesagt, da gibt es auf Englisch dann eben auch H2 International. Wer da also irgendwie noch bekannte Verwandte hat, die englischsprachig sind, da kann ich auch gerne Exemplare rausschicken. Ansonsten biete ich auch einen monatlichen kostenlosen Newsletter an. der ganz einfach übers Internet bezogen werden kann. Und ich bin gerade dabei, mein Buch über Wasserstoff- und Brennstoffzellen zu aktualisieren. Das wird Ende des Jahres rauskommen. Das war jetzt schon seit ein paar Jahren vergriffen und habe mich jetzt entschieden, das jetzt doch nochmal zu überarbeiten, auch wenn das nochmal eine ganze Menge Arbeit ist. Ja. Aber ansonsten gibt es da mittlerweile doch im Internet eine ganze Menge Möglichkeiten, sich zu informieren. Und auch die normalen Medien berichten ja momentan häufig über Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik. Mhm. Ich denke mal, da finden sich Möglichkeiten, sich breit gefächert über die gesamte Technologie zu informieren.
Wie lautet der Titel Ihres Buchs?
Wasserstoff- und Brennstoffzellen, die Technik von gestern, heute und morgen.
Okay, findet man wahrscheinlich auch bei Google, bei allen üblichen, Ja. Super. Ja, lieber Herr Geitmann, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für die Zeit und für den Einblick mal in das doch noch so ein bisschen abstrakte Thema Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Ihnen wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg mit Ihrem Magazin und allen Aktivitäten, die Sie so in dem Bereich machen. Und würde mich freuen, wenn wir uns auch dann vielleicht mal persönlich sehen und auf jeden Fall eine gute und gesunde Zeit.
Wunderbar. Herzlichen Dank für das spannende Interview. Hat mir selber auch viel Spaß gemacht und Ihnen wünsche ich natürlich ebenso weiterhin viel Erfolg.
Herzlichen Dank. Freut mich. Besten Dank, ja. Alles klar. Danke. Tschüss.
Danke, tschüss.
Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Börse N Podcast. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und falls du noch kein Depot hast, dann schau auch mal auf börsen.de vorbei. Dort findest du einen praktischen Depotrechner, mit dem du sicherlich einen für deine Anlagestrategie passenden Anbieter findest. Bis zum nächsten Mal.